Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und ich beschäftige mich heute mit der Frage, wie passen eigentlich die erste deutsche Meisterschaft der SG Flensburg-Handewitt 2004 und ein Campingplatz an der dänischen Ostseeküste zusammen? Und die Antwort auf diese Frage sitzt mir gegenüber, mein heutiger Gast, Stefan Schröder. Schrödi, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du da bist.
Ja, moin.
Jetzt fragt ihr euch, Stefan Schröder, da klingelt doch was bei mir. Und natürlich klingelt da was bei euch, denn Schrödi war Mitglied der ersten Meistermannschaft der SG, die am 16. Mai 2004 die deutsche Meisterschaft perfekt gemacht hat. Also wirklich, diese Folge erscheint am 14. Mai, sind wir fast auf den Tag, 20 Jahre zurück. Aber Schrödi, damit das hier alles überhaupt Sinn ergibt, warum sitzen wir hier auf einem Campingplatz an der dänischen Ostseeküste und wo sitzen wir hier überhaupt genau?
Ja, warum sitzen wir hier? Weil ich jetzt seit Ostern glücklicher Besitzer eines Campingplatzes direkt an der Ostsee bin, ungefähr eine Viertelstunde hinter Sonderburg auf Alz, also quasi in Steinwurfweite von Flensburg. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Du hast mich angerufen, können wir nicht einen Podcast machen? Ich so, dann komm vorbei, brauchst nicht nach Hamburg kommen, komm nach Dänemark, komm mich besuchen und dementsprechend, glaube ich, ja, haben wir jetzt ein bisschen Spaß hier.
Nalmose Strandcamping heißt der gute Platz und genau, warum habe ich Schrödi angerufen? Ich habe überlegt, ich habe geguckt natürlich, wer war damals in dieser Mannschaft und dann gab es kurz vorher diese Meldung, Stefan Schröder wird Campingplatzbetreiber, was ja sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und dann war zu lesen, das war schon immer dein Traum oder ein Traum, der sich so peu à peu auch entwickelt hat. Genau. Warum hat man so einen Traum?
Das ist eine gute Frage. Also ich war relativ viel in meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit auf Campingplätzen unterwegs. Dann hat sich das fortgesetzt, auch in den letzten 10 Jahren viel mit dem Bulli unterwegs gewesen, ganz Europa bereist oder auch über See immer mit dem Camper unterwegs gewesen. Und ja, und dann irgendwann mal im Australien-Urlaub vor ein paar Jahren kam so die Idee auf, abends beim Lagerfeuer und beim Gläschen Rotwein, warum machen wir das eigentlich nicht selbst? Und ja, sind dann morgens aufgewacht und haben, ja, okay, aber lass uns doch mal diese Idee verfolgen. Und dann kam Corona. Ich hatte mir vorher schon ein paar Plätze angeguckt, das war vor diesem ganzen Campingboom. Corona hat natürlich so ein bisschen dazu beigetragen, dass das Ganze auch ein bisschen gepusht wurde, aber das war unabhängig von meiner Entscheidung. Ich habe dann während der Zeit noch so eine kleine Ausbildung parallel gemacht, nennt sich so Campingplatz- und Ferienparkmanager. Konnte man über die IHK Nordschwarzwald machen. Da ist man so ein bisschen tiefer in diese ganze Materie eingetaucht, hat ein bisschen Einblicke bekommen, viele Kontakte geknüpft. Und dann haben wir das weiterverfolgt und weiterverfolgt, parallel immer nach Plätzen gesucht. Sagen wir mal Hamburg-Umkreis so 300 Kilometer. Und dann kommt man natürlich auch unweigerlich dann irgendwann an die dänische Grenze und dann, ja, warum dann auch nicht darüber hinaus? Und dann hatte ich mich irgendwann eingeschrieben hier bei so einem Campingplatzmakler, um mal nachzufragen, gibt es denn dort Plätze? Wenn ja, was kosten die? Und er sagte, ja, im Moment habe ich nicht so viel, was für dich passen könnte, aber gib mal deine Kontaktdaten. Und dann rief er letztes Jahr im Januar an und sagte, ich habe da was für dich. Und dann sind wir hergefahren, haben den angeguckt. Ja, und dann hat das alles ein bisschen gedauert, dann waren wir nochmal im Juli hier und dann haben wir im Juli im Sommer angeguckt, dann war das nochmal schöner alles hier und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es jetzt. Und jetzt sitzen wir hier und sitzen bei mir in der Rezeption und trinken Kaffee auf meinem Campingplatz.
Das ist wirklich verrückt und ich kann bestätigen, die Sonne scheint heute. Wir sitzen eine Woche vor Veröffentlichung der Folge zusammen. Die Sonne scheint und es ist wirklich sehr schön. Es ist direkt am Wasser gelegen. Das Himmelfahrts, ja, die ersten Ausläufer der Himmelfahrtsanreisewelle kommen. Das heißt, diese Folge müssen wir vielleicht auch an einigen Stellen unterbrechen, weil Schrödi was zu tun hat. Er hat eben gesagt, wir sitzen an der Rezeption. Da könnte es sein, dass jemand reinkommt und irgendwas will. Eben kam die Müllabfuhr, ein bisschen Handwerker auf dem Platz. Wir wollen im weiteren Verlauf der Folge natürlich auch ein bisschen über deine Karriere sprechen und vor allem über diese Zeit bei der SG. Du warst damals rechts außen bei der SG mit Sören Strüger zusammen in dieser Meistermannschaft. Das ist natürlich interessant. Ich habe auch überlegt, mit welchem Thema fange ich eigentlich an oder müssen wir mit diesem Campingplatz-Thema natürlich anfangen, weil das einfach sehr, sehr spannend ist. Wie läuft der Alltag als Campingplatzbetreiber? Ich glaube, das können sich sehr wenige Leute vorstellen.
Also es ist nicht hier sitzen und Däumchen drehen und warten, bis die Leute kommen. Das funktioniert leider nicht, denn wir sind ein sehr, sehr kleiner Betrieb hier. Wir haben ein, zwei kleine Mitarbeiter, also so halbe Mitarbeiter heißt das in Dänemark. Und ansonsten machen das meine Freundin und ich. Und ja, bekommen ein bisschen Unterstützung von der Familie noch. Aber der Alltag sieht halt so aus. Irgendwann um 6.30 Uhr klingelt der Wecker. Und dann geht es erstmal ans Brötchen backen, damit die Camper auch ihre Brötchenbestellungen kriegen, pünktliche Macht. Und natürlich geht es dann nochmal los, gucken, ob die Toiletten alle soweit in Ordnung sind, ob da Papier überall drin ist noch und so weiter und so fort. Also wir machen das abends und morgens, dass man da einfach auch mal einen Einblick bekommt. Ja, und dann geht es eigentlich ans Brötchen austeilen los, ein paar Buchungsanfragen idealerweise, wenn welche da sind, bearbeiten, die reingekommen sind am Abend. Rechnungen bezahlen, alles was dazugehört. Und dann im Tagesgeschäft geht das vom Rasenmähen über Strom ist ausgefallen, Hütten putzen. Wir haben auch 11 Hütten hier, die auch Bettenwechsel haben. Tatsächlich auch mal eine Bettwäsche mangeln, habe ich auch noch nie gemacht. Ist sehr beruhigend, kann ich jedem empfehlen. ja, und ach, da gibt es so viele Sachen, die da jetzt im Tagesgeschäft auf einen zukommen, wo ich auch noch nicht wirklich überblicken kann, was alles auf mich zukommt. Ja, also das ist schon so ein bisschen Abenteuer und einfach mal gucken, was kommt.
Wolltest du wirklich einen Campingplatz oder wolltest du einen Aufsitzrasenmäher haben? Ist ja auch der Traum vieler Männer.
Viel cooler finde ich eigentlich mein Golfkart und mein Traktor, was ich noch hier stehen habe. Also Rasenmäher ist mir zu langsam. Nee, also das bringt natürlich so ein paar Spielzeuge mit sich, so ein Campingplatz.
Ne? Ja, 6 Stunden Rasenmähen, hast du mir eben erzählt, bringt das Ganze mit sich. Guck mal, jetzt kommen auch schon die ersten Leute hier rein. Jetzt musst du vielleicht gleich mal kurz
jetzt weg. Arbeite ich kurz.
So, da hatten wir sie, die erste Unterbrechung. Was war gerade gefragt?
Ja, Dauerstellplatz, ob wir noch was da haben. Tatsächlich sind wir auf Warteliste, also wir haben jetzt relativ sind wir da ausgebucht. Weil natürlich auch die Tagesgäste und die Touristen auch herzlich eingeladen sind, hier vorbeizukommen, übers Wochenende oder so. Und dementsprechend muss da so das Verhältnis zwischen Dauercampern und Touristenplätzen auch irgendwie passen.
Wie ist der Platz aufgebaut? Was habt ihr für Fazilitäten? Ist fast ein bisschen hochgegriffen, aber...
Es ist ein sehr, sehr, wir haben knapp 50.000 Quadratmeter mit 140 Plätzen und 11 so kleinen Tiny-Häuschen, so Hütten drauf, so wie man sie kennt, schön schwedenrot angestrichen, teilweise mit Meerblick. Dann haben wir eine Ferienwohnung hier noch drauf. So, und dann, klar, Kinderspielplatz, Hüpfkissen, alles was dazugehört. Wir haben so kleine Shelter, wo du quasi auch draußen übernachten kannst mit einer kleinen Feuerstelle. Wir haben eine Feuerstelle direkt vorne am Wasser. Wir haben Zugang über die Slip-Anlage für Boote. Wir haben die Möglichkeit, direkt runter an den Sandstrand zu gehen. Und ja, 2 große Waschhäuser. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Eine schöne Rezeption. Ein Biergarten, der wahrscheinlich Pfingsten eröffnen wird. Aufenthaltsraum, wo du auch mal bei Schietwetter mal ein bisschen Fußball gucken kannst oder mit deiner Familie ein paar Gesellschaftsspiele spielen oder ein Buch lesen. Alles, was dazu gehört. Ein schönes Café, gute Kaffeemaschine.
Fassbier. Kann ich bestätigen.
Fassbier, Eis, alles, was dazu gehört.
Hört sich sehr interessant an. Die Gäste, die gerade drin waren, waren deutsch. Ist das auch, also sind hier quasi alle deutsch oder hast du auch dänische Gäste?
Nee, also Verhältnis ist natürlich schon so 80-20 deutsche Gäste und 20% sind Dänen ungefähr.
Okay. Und sind diese Gäste schon lange hier oder hast du jetzt auch viele neue schon mitgebracht sozusagen?
Ja, also Tagestouristen ist tatsächlich schon, dass sie mal so gucken wollen. Man ist schon einige da, die jetzt aufgrund der Berichterstattung oder dass sie es gehört haben, ne, hier oben gewesen. Aber die Dauercamper, die sind fast alle alt eingesessen. Ne? Wir teilweise, es gibt Dauercamper tatsächlich 2, die sind über 50 Jahre auf diesem Platz.
Und
das
wow.
Ist, ja, das ist schon echt eine Ansage. Ne? Und ja, aber es ist sehr durchmischt alles. Das macht es auch total interessant.
Ja. Wie oft musst du über Handball fachsimpeln hier auf dem Platz?
Man lässt mich in Ruhe damit tatsächlich. Also das ist, das geht eigentlich. Ne? Klar, man mal 2, 3 Sätze kann man auch mal über Handball schnacken. Aber ich glaube, es geht hier viel mehr um das, was hier so los ist. Und da ist der Handball dann eher zweitrangig.
Okay, eben hörte ich, dass ein Gast sagte, Magdeburg hat sich aber schwer getan am Wochenende. Also sowas denn schon mal. Aber
klar, na, so ein bisschen... Fachanalysen vom Wochenende oder so. Kann schon vorkommen.
Ja.
Aber auch immer gerne, weil ich beschäftige mich ja auch, wenn ich mal eine Minute Zeit habe, auch noch mit dem Handball und beobachte das Ganze so ein bisschen aus der Ferne. Zwar nicht so primär durch meine Brille, sondern dann eher Campingplatz jetzt.
Schrödi, du bist jetzt 42 Jahre alt. Der Handball hat den Großteil deines Lebens ausgemacht. Und jetzt so ein harter Cut ja eigentlich doch. Schon ungewöhnlich, oder?
Ich glaube, von außen wirkt das extrem ungewöhnlich. Allerdings, weiß ich, Handball, ich hatte ja das Glück, Handball, also mein Hobby zum Beruf zu machen. Und ja, Camping war dann so mein zweites Hobby. Und ich hatte mir dann die Frage in den letzten Jahren gestellt, okay, willst du das jetzt wirklich, Handball, auch wirklich die nächsten 20, 25 Jahre auch noch weitermachen? Mir hat das bis zum letzten Tag unfassbar viel Spaß gemacht. Aber ich habe gedacht, okay, jetzt vielleicht eine Veränderung kann nicht schaden. Und dann kam diese Veränderung oder diese Chance, das zu machen, wie gerufen. Und jetzt habe ich wieder das Glück, mein zweites Hobby zum Beruf machen zu dürfen. Und ich glaube, das ist das, was man eigentlich im Leben ja eigentlich auch sucht. Ne? Und dementsprechend bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch im Moment.
Bist du von Komfortzone zu Komfortzone gehüpft oder hast du eigentlich deine Komfortzone verlassen und gehst jetzt ein großes Abenteuer an?
Ich würde sagen, das ist schon Komfortzone verlassen, denn es ist natürlich nicht nur, dass man hier sitzt, wie ich schon eingangs sagte, und hier mit den Gästen Pläuschen hält, sondern es ist sehr, sehr viel Arbeit. Ne? Also die Tage gehen 14, 15 Stunden lang. Das muss man wissen. Habe ich mir so ausgesucht, und wenn man das Ganze, glaube ich, auch nicht als Arbeit betrachtet, sondern eher als Passion, dann fällt einem das auch viel, viel leichter. Und ich glaube, das ist aber trotzdem schon ein Stück weit Abenteuer und Komfortzone verlassen. Kann ich unterschreiben.
Dein Leben war ja eigentlich immer von Spielplänen geprägt. Wie wird dein Jahresrhythmus jetzt sein? Man weiß es ja von Campingplätzen. Ich glaube, so April bis Oktober ist dann Highlife. Und dann aber auch ein bisschen Ruhe, oder wie kann ich mir das vorstellen? Und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sagen wir es mal so, komm nächstes Jahr nochmal wieder und frag mich dann.
Mach ich.
Also man hat jetzt schon gemerkt, April war bis auf Ostern schon ja, so ein gutes Reinkommen. Ne? Ganz entspannt, mal Gäste hier, Gäste da. Ich hatte relativ viel Zeit, mir ein paar Sachen hier zu überlegen, die ich mir verändern möchte, wo ich relativ zügig auch beigehen kann. Jetzt sind so die ersten Großkampftage, ne, wie jetzt mit Pfingsten und Himmelfahrt. So, dann glaube ich, wird es noch so eine kleine Talsohle Juni geben. Kommt immer darauf an, wie das Wetter dann mitspielt. Ja, und dann Juli, August ist natürlich Hochsaison. Dann klingt das, glaube ich, relativ zügig wieder raus Richtung September. Vielleicht ein bisschen Oktoberferien noch mitnehmen, also Herbstferien. Und dann wird es ruhig. Ich habe hier natürlich auch Dauercamper, die das ganze Jahr hier die Möglichkeit haben, sich hinzustellen. Also langweilig wird mir hier nicht werden. Ich habe ein paar Ideen, die ich noch umsetzen will im Laufe des Jahres. Und dementsprechend haben wir genug zu tun über die nächsten Monate.
Bist du denn handwerklich begabt und kannst hier viel selbst umsetzen? Oder musst du dir denn schon immer fremde Hilfe suchen?
Ja, wir haben ja nur einen Podcast und kein Video. Aber du siehst ja hier die Rezeption. Und das ist halt größtenteils auch selber gemacht. Also,
wow.
Man sagt ja, man hat zwei linke Hände. Ich habe zwar eine gute linke Hand, aber meine rechte ist, glaube ich, was handwerklich. Zumindest auf einem ganz guten Standard.
Okay, das ist natürlich hilfreich. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Es wirkt gemütlich. Nalmose Strandcamping.
Genau.
Eine Empfehlung.
Also auch hügelig, würden wir jetzt hier in
genau. sagen. Genau. Eine Empfehlung auch an die SG-Fans.
Sehr gerne.
Der Weg ist wirklich auch entspannt. Ich bin jetzt circa 50 Minuten gefahren, dann doch, aber weil man einfach in Dänemark natürlich auch nicht so aufs Gaspedal drückt.
So ist das.
Und auch das ist sehr schön. Eigentlich.
Es ist entschleunigend, sofern man über die Grenze fährt. Ich glaube, jeder in Flensburg kennt das.
Ja. Ja, ich habe es eingangs gesagt, Schrödi, 16. Mai 2004. Wenn ich an den Tag zurückdenke, ich war da 11 Jahre alt. Ich weiß noch, ich war in der Halle, ich war im Kinderblock auf der Nordtribüne zur Halle gekommen. Vor der Halle war schon alles aufgebaut, große Bühne. Es wurden diese weißen T-Shirts verteilt, wo wir sind, ist oben mit deutscher Meister und Pokalsieger hinten drauf. Man konnte sich an diesem Tag, an diesem 16. Mai schon sicher sein, dass die SG deutscher Meister werden würde, aber es gab noch eine theoretische Unsicherheit. Ihr habt dann 41-32 gegen die HSG Nordhorn gewonnen und die SG war zum ersten Mal deutscher Meister. Hast du noch Erinnerungen an den Tag? Ich habe letztes Jahr mit Jan Holpert und Jan Fechter zusammengesessen, um über den 20 Jahre zurückliegenden ersten Pokalsieg zu sprechen. Und da hat sich schon herausgestellt, es gibt die ein oder andere Erinnerungslücke. Wie ist das bei dir?
Also ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, genau das, was du eingangs sagtest, zur Halle kommen, da anfahren und da war vorne die Bühne schon aufgebaut, alles war irgendwie bereit und auch wie wir dort auf der Bühne standen und uns feiern lassen haben, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, es waren ja nicht nur die 5000 Fans aus der Campushalle da, sondern das kam auch noch von überall irgendwelche Leute dann, um uns dort hochleben zu lassen. Und das war schon ein sehr, sehr spezieller Moment. Ne? Also die erste deutsche Meisterschaft feiern zu dürfen, wenn man so lange darauf hingearbeitet hat wie dieser Verein und da ein Teil davon zu sein, das war schon wirklich was ganz, ganz Besonderes.
War dir die Tragweite damals bewusst? Ich meine, du konntest nicht wissen, dass es dann für 14 Jahre auch die einzige Meisterschaft bleibt, aber
Nee, natürlich nicht. Ne? Also ich meine, wir hatten in dem Jahr auch noch ein Champions-League-Finale zu spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat leider nicht ganz so funktioniert. Das waren natürlich schon auch ein paar Highlights meiner jungen Karriere damals. Ne? Ich war damals 23 oder auf dem Weg, dann 23 zu werden. Da hat man natürlich schon viel erlebt ne? Mit Europapokal, mit DHB-Pokal, mit DHB-Pokal-Finale und dann zweimal Zweiter. Und ja, das war schon sehr prägend und möchte diese Zeit auf keinen Fall missen, weil das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Was war das für eine Mannschaft damals in der Saison 2003, 2004? Was hat diese Mannschaft ausgezeichnet?
Ich glaube, dass sie ja punktuell immer verändert worden ist, aber dass das Gesicht der Mannschaft ja doch irgendwie immer stabil war, auch über so 3-4 Jahre in der Zeit, wo wir da immer oben angeklopft haben. Ne? Du hast gerade so Eckpfeiler wie Fege, Holpi und so weiter und so fort auch genannt. Und dementsprechend war das schon eine sehr, sehr homogene Mannschaft, die tatsächlich ja, sehr hungrig war und dieses große Ziel vor Augen hatte, endlich deutscher Meister werden zu dürfen. Und dementsprechend war das schon ganz in Ordnung so. Jetzt muss ich kurz weiterarbeiten.
Ja, du hast eben den Namen Fege auch genannt. Der war in der Meistermannschaft gar nicht mehr dabei.
Echt nicht?
Nee, der war nicht mehr dabei. Der hat ja dann 2003 wechseln müssen.
Der ist nach Wilhelmshaven gegangen, richtig?
Genau. Ja.
Oder?
Ich glaube ja.
Ja, ne?
Ja. Aber natürlich war er wahnsinnig wichtig für die Entwicklung der SG
genau.
Dahin, wo sie dann waren.
Aber ich glaube, Kunze war noch dabei. Das war so mein Buddy, der da auch auf halb rechts rumturnte, wenn mich nicht alles täuscht. Hast du noch ein paar Namen?
Ich habe den Kader mal runtergeschrieben.
Ja.
Also wir können es einmal durchgehen. Im Tor Dan Beutler und Jan Heupert. Im Rückraum Lars Krojepesen, Ketil Strand, Christian Berge, Joachim Bolzen, Marcin Liewski, Pierre Thorsson, auch ein Name, den man gar nicht mehr so...
Stimmt, da war Kunze auch nicht mehr dabei.
Auf ne? der Fahne hat, nein, Kunze war auch nicht mehr dabei. Auf Außen Robert Runge, Lars ja. Christiansen, rechts Außen Stefan Schröder, Sören Strüger, am Kreis Johnny Jensen, André Klimowitz und dann tauchte in der Liste auch Matthias Hahn noch auf. Da war ich mir aber gar nicht sicher, hat er nur ausgeholfen oder war er noch...
Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich, also dann kommen die Erinnerungslücken noch. Ja. Schettel Strand hätte ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der in der Saison...
Der war im Januar dann dazugekommen, okay. Anfangs noch Damian Moschinski dabei, der
genau.
ist dann aber gegangen zur Saison.
Der ist nach Nettelstedt gegangen, glaube ich, genau, ja.
Ja, und Trainer natürlich kennt Harry Andersson, Doubletrainer und Co-Trainer Bogdan Wenter. Also.
Ja, ein paar Legenden dabei auf jeden Fall.
Ja, da sind tatsächlich viele Namen auf der Liste, die den Leuten sofort einfallen.
Absolut.
Wenn sie über die SG sprechen. Du hast eben gesagt, bevor wir kurz unterbrochen wurden, also die Mannschaft hat einfach ausgezeichnet, dass sie sehr, sehr homogen war, sehr an einem Strang gezogen hat.
Ja, und ich glaube, dass wir in diesem Jahr auch einfach in Flow gekommen sind. Ne? Wenn mir nicht alles täuscht, waren wir, glaube ich, zu Hause ungeschlagen. Ich glaube, wir haben kein Spiel zu Hause verloren.
Es gab ja dieses ominöse 19:30 gegen den SC Magdeburg.
Ja.
Sehr zu Saisonbeginn, wo
okay.
schon alles in Frage gestellt worden war.
Und dann
ging es aber steil bergauf.
Genau, und dann sind wir da durchgerauscht. Also das war schon stark. Ne? Und war einfach eine geile Zeit. Denn ich glaube, die ganze Stadt stand dahinter und wollte das dann so wirklich jetzt. Und ich glaube, davon hat man sich auch so ein Stück weit tragen lassen. Und wie gesagt, wenn man dann Teil dieser Truppe sein durfte, ist schon was ganz Besonderes. Denn ich glaube, du sagst 20 Jahre ist es her, dann ist man bewusst, wie alt man jetzt mittlerweile doch schon
ist. Ja, wem sagst du das?
Na, also, crazy.
Du hast für die SG von 2000 bis 2004, beziehungsweise du bist 1999 schon zur SG gekommen, aber warst dann erstmal im Junior-Team untergebracht.
Genau, ne? Ich bin damals ja in die abgestiegene Zweitligatruppe gegangen. Die sind ja von der zweiten Liga dann in die dritte Liga. Da hat man Neuaufbau gestartet mit Waldemar Poczorek als Trainer damals. Hat nur junge Leute geholt, mit so ein paar Alteingesessenen dort in der zweiten, so Haro Nowiak und so. Dann haben wir dort dritte Liga gezockt und ich bin dann relativ zügig mit in den Kader der ersten Mannschaft gerutscht, durfte dann immer mittrainieren. Also einen klassischen zweiten Rechtsaußen gab es damals nicht so wirklich. Der erste Rechtsaußen, Christian Jermet, hat mich dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen und hat mir ein paar Sachen beigebracht und habe mich dann, glaube ich, nicht so blöd angestellt und dementsprechend, glaube ich, dann 2000, 2001 mein erstes Spiel gemacht.
Und wann bist du fester Bestandteil dieser Mannschaft geworden?
Genau, 2001 in der Saison sozusagen habe ich meinen ersten Vertrag quasi nach einem Jahr dann direkt unterschrieben.
Ja, bis 2004. Du bist dann ja nach der Meisterschaft gegangen. Waren es dann 87 Spiele, 155 Tore. Wie war deine Rolle auch in dieser Meistersaison speziell, aber auch in der ganzen Zeit dann bei den SG-Profis?
Ja, ich war natürlich ein Anschlussspieler. Ne? Man hat dann so seine Spielanteile bekommen, mal mehr, mal weniger. Man war natürlich, sowohl Robert als auch ich, hinter zwei Weltstars auf rechts außen, ne? Lars Christiansen und Sören Strüger, und hat dann versucht, da seine Spielanteile zu bekommen, sich weiterzuentwickeln, parallel an, wenn auch die Möglichkeit, immer auch in der zweiten Mannschaft mitzuspielen, damals auch teilweise in der zweiten Liga noch, was natürlich für die persönliche Entwicklung extrem wichtig war. Ne? Und ja, dann so die ersten Länderspiele auch damals schon gemacht. Damals gab es ja noch die B-Nationalmannschaft, dann auch für die A-Nationalmannschaft ein bisschen unterwegs gewesen. Ja, und das war natürlich nicht so verkehrt. Also das war schon sehr, sehr gut.
Sören Strüger war ja auch SG-Kapitän damals. Was war er für ein Typ und was konntest du von ihm für deine spätere Karriere mitnehmen?
Er war natürlich ein komplett anderer Spieler als ich war, glaube ich. Also man kann das überhaupt gar nicht vergleichen, weil er war sehr ruhig, er war jetzt nicht der extrovertierteste Handballspieler, sondern er war schon sehr in sich gekehrt, auch auf dem Feld. Aber er hat natürlich unfassbare Abschlussstärke gehabt, ein gutes Gespür gehabt für die Abwehr auch. Und ja, vielleicht diese Ausgeglichenheit und sich nicht komplett nervös machen lassen. Ich glaube, das waren so Attribute, die ihn ausgezeichnet haben. Und trotz seiner Introvertiertheit eine Mannschaft irgendwie nach vorne zu bringen, weil er ein sehr, sehr intelligenter Spieler war, auch neben dem Feld, konnte sehr gut in der Mannschaft auch vermitteln, war ein gutes Bindeglied zum Trainerteam. Also das war schon sehr beeindruckend, wie er auch dann über Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange er dann da gespielt hat, aber es waren schon ein paar Jährchen dann im Endeffekt.
Es waren ein paar Jahre, ich glaube bis 2007, 2008 circa, da muss ich jetzt auch lügen. Ich weiß auch jetzt gar nicht genau, ich habe es auch nicht aufgeschrieben, wann er genau gekommen ist, aber das muss ja auch so 2002.
Ja, ich glaube 2002, 2003, ja, nein. Nachfolger von Christian Jermitt damals
gewesen. Genau. Ja. Auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere, nicht der athletischste Rechtsaußen. Das hattest du vielleicht ein bisschen voraus, weil du hast ja schon sehr von deiner Sprungkraft und so gelebt. Ne?
Ja, also es war jetzt, da gibt es so ein, zwei andere noch, die jetzt auch gerade so in der Bundesliga, wenn ich mir so einen Frederik Bo Andersson angucke, zum Beispiel in Hamburg, kann man den auch so ein bisschen vergleichen, ne? Also so introvertiert, sieht so ein bisschen schlafmützig aus, ne? Nimmt man gar nicht so wirklich ernst, aber ein Handgelenk, ja, was nicht so verkehrt ist.
Vor der Saison, vor der Meistersaison kam Kentari Andersson als Trainer für Erik Weyer Rasmus. Was hat sich verändert, dass dann dieser letzte Schritt gegangen werden konnte?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass Kentari natürlich schon auch sehr erfahren war, auch damals schon vielleicht nicht ganz so extrovertiert wie Erik war. Ne? Erik hat natürlich auch Handball gelebt, 24 Stunden von morgens bis abends sich nur mit Handball beschäftigt. Und ich glaube, dass Kentari vielleicht so eine gewisse Gelassenheit mitgebracht hat in dieser Saison. Er war natürlich auch erfolgsbesessen und hat auch von morgens bis abends Handball geatmet, aber hat uns, glaube ich, auch spüren lassen, dass es vielleicht auch ein, zwei andere Sachen neben dem Handball gibt und vielleicht diese Lockerheit vielleicht so ein bisschen da reingebracht hat. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ja, taktisch kann man die jetzt nicht vergleichen, die beiden, ne? Haben so ein paar Sachen verändert damals, aber anscheinend hat es gefruchtet.
Definitiv, ja. Mit dem Double kann man mal einsteigen. Und auch 2005 gab es dann nochmal einen Pokalsieg. Zwei verlorene Champions-League-Finals mit Kentari Andersson. Das habt ihr ja auch 2004 dann noch gehabt gegen Celje, ne?
Genau.
Die ja, alter Schwede, eine Wahnsinnsmannschaft hatten zu der Zeit mit Utenka. Mit
genau. Hat man ein bisschen Pech gehabt, ja. Genau, dass wir nur einen Torhüter, glaube ich, auch mit hatten in Celje, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, war Holpi krank oder hat nur Holpi gespielt? Und
dann, ich glaube, Dan Beutler war krank.
Aber Dan Beutler war, genau. Und ja, hat uns so ein bisschen, wir waren wirklich nah dran, ne? Und Schade.
Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 34-28 war das Hinspiel.
Ja, war schon eine Hypothek.
Ihre Atmosphäre und dann Rückspiel nur plus 4 oder so ähnlich.
Genau.
Auch in der tollen Atmosphäre in der Campushalle, ich weiß noch, 6000 Stehplätze sozusagen.
Ja, absolut.
Ja. Hast du noch Kontakt zu einigen der Namen, die wir eben so durchgegangen sind? Oder ist es dann über die Jahre auch
abgeschwächtigt? Also so richtig Kontakt eher weniger. Ne? Also ich habe jetzt mit Fege im Vorwege tatsächlich mal telefoniert. Bezüglich hier des Campingplatzes, da habe ich mal ein bisschen Rat brauchte. Aber eher auf juristischem Wege. Holpi natürlich, den habe ich jetzt ein paar Mal gesehen in der Halle, weil der sich ja auch immer bei den Junior-Teams spielen meistens blicken lassen hat. Und Matthias Hahn, hast du angesprochen, der ja auch Co-Trainer war noch im Jugendbereich, der auch ab und zu mal in der Halle mir über den Weg gelaufen ist. Lars Christiansen habe ich gerade getroffen bei der EM, habe noch ein, zwei Sachen für ihn in Hamburg organisiert gehabt. Ja, also so ein paar Namen hat man da natürlich immer noch auf dem Zettel. Ne? Und schnackt dann mal, wenn man sich sieht.
Also man weiß schon noch, wen man anrufen muss, wenn man mal an Ort X oder Ort Y
absolut
ist.
Definitiv.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, warum du denn irgendwie beim Junior-Team oder bei Spielen gegen das Junior-Team Leute getroffen hast. Ich habe noch ein Foto mitgebracht. Du sahst damals noch ein bisschen anders aus.
Oh ja.
Also jetzt erzähl mal, was auf dem Foto zu sehen ist.
Ja gut, also ich glaube 6000 bekloppte Handballfans und Schrödi mit Strähnchen in den Haaren und noch ein bisschen mehr Muskeln, als jetzt zu sehen sind.
Genau, du ein bisschen jüngerer Schrödi.
Ja.
Es gab ja auch damals so ein ganz bestimmtes Foto. Ich glaube, das ist gar nicht in der Saison entstanden.
Nee, aber ich weiß, worauf du anspielst.
Im Beate-Use-Kontext.
Genau.
Hängt dir das lange nach?
Ach, nee.
Oberkörperfrei, ja. Natürlich irgendwie eingeölt. Und
ja,
so.
Ja. Ach, das war... Würde ich mal unter Jugendsünde abstempeln. Ne? Man hat daraus gelernt und das gehörte irgendwie dazu und es war witzig.
Ja. Aber Frauenschwarm Stefan Schröder hat damals schon zugetroffen, ne?
Um Gottes Willen.
Warum ging es 2004 bei der SG dann nicht weiter für dich? Du bist dann zur HSG Düsseldorf gegangen.
Ich hatte tatsächlich meinen Vertrag im März oder so, gerade 3 Jahre verlängert in Flensburg. Und dann hatte man aber, glaube ich, ein bisschen auf der Kette, dass ich nicht mehr 23 bin und nicht mehr zweite Mannschaft spielen darf. Und da hat man mich dann nach Düsseldorf verliehen. Und dort Spielpraxis, damals auch Erstligist, aufgestiegen gerade in die erste Liga, was grundsätzlich auch kein schlechter Schachzug war. Denn dort habe ich relativ viel gespielt, dort die Spieleinsatzzeiten mit dem Frank Bärblinger damals geteilt. Aber so richtig angekommen bin ich da nicht, ne? Weil ich bin halt Nordlicht und ja. Und dann kam irgendwann der HSV um die Ecke mit der Saison und fragte, ob ich nicht Lust hätte, nach Hamburg zu kommen. Da habe ich gesagt, grundsätzlich habe ich in Flensburg Vertrag und würde auch eventuell gerne wieder dann 2005 vielleicht auch zurückkehren nach Flensburg. Und dann haben wir angefragt, mein Berater und ich, Flensburg, wie denn die Pläne sind. Und ich glaube, Torge Johansen ist dann mein Nachfolger geworden, der dann in der zweiten Mannschaft damals dann auf Rechtsaußen gespielt hat und ein bisschen jünger war als ich. Und dann sagte man, ja, also wenn du was anderes hast, sind wir nicht böse. Na ja, gut, dann halt nicht. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen.
Bin ich falsch oder ist Robert Runge auch nach Düsseldorf gegangen, damals mit dir zusammen?
Also er ist nach Schwerin gekommen, also wir waren ja beide in Schwerin zusammen. Und dann ist er mir gefolgt nach Flensburg, dann ist er mir gefolgt nach Düsseldorf, aber nach Hamburg ist er mir dann nicht mehr gefolgt.
Okay, also er sitzt hier jetzt auch nicht.
Nein.
Okay, beim HSV, damals Bob Hanning, Trainer.
Ja.
Auf welchem Level war der HSV zu dem Zeitpunkt 2005?
Mehr oder minder erfolgreich für die Truppe, die sie damals zusammen hatten. Ne? Und Bob hatte mich dann angerufen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und wie gesagt, ein paar Gesprächen kristallisierte sich dann raus, dass es tatsächlich eine Riesenchance für mich sein kann. Und die Chance habe ich dann genutzt. Bob war dann allerdings kein Trainer mehr, sondern Christian Fitzek war dann Trainer für kurze Zeit, bis Schwalbe dann kam. Und ja gut, der Rest ist dann Geschichte. Ne?
Da ist viel passiert in Hamburg. Ihr habt große Erfolge gefeiert, habt aber auch Tiefschläge dann später erlebt. Wenn du jetzt zurückblickst, bevor wir jetzt zur Hamburger Zeit kommen, du warst nur in Anführungsstrichen 5 Jahre dann in Flensburg. Aber welchen Stellenwert hat diese Zeit in deinem Handballerleben und auch deinem privaten Leben?
Sehr, sehr großen. Denn wenn du da deinen ersten Titel feierst, deine ersten Aufstiege feierst, also wenn ich jetzt mal von der zweiten Mannschaft auch in die zweite Liga sprechen darf, waren das alles Erinnerungen, die irgendwo kleben bleiben. Wenn ich an Lyon denke, mit dem Europapokalsieg und der roten Karte, dass ich da mit Andreas Thiel auch noch zusammenspielen durfte. Und ach, da gibt es so viele Highlights, die man dann nennen kann. Und auch diese Stadt, dort leben zu dürfen, war ein sehr ein schönes Privileg, denn es war sehr, sehr harmonisch. Die Leute waren begeistert, egal ob du beim Fleischer, beim Bäcker oder in der Wäscherei warst. Jeder hat irgendwie mit dir Handball gesprochen. Das ist schon wirklich was ganz Besonderes, was natürlich so in Großstädten natürlich nicht irgendwie funktioniert. Und dementsprechend gucke ich mit einem sehr, sehr positiven Auge auf diese sehr schönen 5 Jahre zurück.
Jetzt hast du gerade eine Erinnerung in mir hochgebracht. Hast du in Lyon den Konter verhindert, der Lyon den Titel gebracht hätte im Europapokal? Ja, und dann hat Holpi den 7 Meter gehalten?
Genau so ist es, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Hast du das bewusst gemacht? Das war 2001, ne?
Das war 2001, ja. Und na klar war das bewusst. Ja, Carlos Lima hatte, glaube ich, in dem Spiel, glaube ich, 5 oder 6 Tore gemacht. Ja. Und ja, wir waren mir sicher, dass Holpi den hält. Deswegen war das klar, dass dann dieser 7 Meter auch gehalten wurde.
Wie kam es, dass du da auf dem Feld warst? Wir haben ja eben besprochen, ja. Du warst eigentlich eher...
Ich habe tatsächlich beide Finals komplett gespielt, weil Christian Jermann eine OP hatte. Und es gab nur mich dann. Und ja, als 20-Jähriger dann in Lyon vor, ich glaube, 6.000 völlig bekloppten Spaniern zu spielen, das war schon, also das hat sich eingebrannt.
Hat so ein Titel dann einen höheren Stellenwert für dich als zum Beispiel der Pokalsieg 2003, weil du einfach diese Finals gespielt hast?
Vielleicht, ja, doch, klar, es ist vielleicht ein bisschen mehr in dir drin. Allerdings tue ich mich immer schwer mit Gewichtung von Titeln. Denn, oder mit einer gewissen Hierarchie oder irgendwie so eine Wertung da aufzubauen. Denn jeder Titel hatte irgendwas Spezielles für sich und würde dem anderen Titel jetzt nicht gerecht werden, wenn man den einen oder anderen jetzt rausheben würde, weil das war einfach jeder Erfolg, den man dort gefeiert hat, hat irgendwie eine Story auch über eine gesamte Saison. Jedes Ergebnis hat irgendwo mal so ein bisschen was hinterlassen im Kopf und dementsprechend waren alle Titel schön.
Trotzdem fragen wir mal, welcher Titel war der schönste? Ne?
Ja, klar.
Dann bist du nach Hamburg gegangen und das war, wenn wir jetzt zurückblicken, die prägendste Zeit deines Handballerlebens, oder?
Klar.
Ja. Ja. Du warst wie lange da? Also,
ich hätte nächstes Jahr 20-jähriges Dienstjubiläum gehabt.
Jetzt hast du trotzdem hier den Campingplatz
gekauft. Ja, genau. Ja. Nee, 2005 bis 2019 gespielt, parallel dann so ab 2016 in verschiedenen Funktionen auch auf der Geschäftsstelle und im Vorstand tätig gewesen. Und ja, das war jetzt ein Kurzabriss.
Das war ein sehr kurzer Abriss. Du bist, ich habe schon gesagt, du hast große Erfolge mit dem HSV gefeiert. Ihr habt dann 2011 war es, die endlich auch für euch das zweite Mal endlich in deiner Karriere diese Meisterschaft geholt.
Ja.
Mit einem fantastischen Kader natürlich auch. Also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wer eigentlich zu der Zeit so beim HSV alles gespielt hat.
Also alles, was Rang und Namen hatte, hatte sich irgendwie in diese Truppe versammelt. Ich glaube, Kyung Chin Yoon war damals tatsächlich ein ganz, ganz großer Baustein, dass wir das dann auch irgendwann geschafft haben. Die war gar nicht mehr dabei. Die beiden Lijewskis waren dabei. Beide Lijewskis waren dabei. Ja, die beiden Giels, Pommes, Yogi, Toto, selbst dann auch so mit Matti Flohr, mit dem ich lange Zeit zusammengespielt habe, rechts außen Hans Lindberg, ist eine Wahnsinnstruppe gewesen, auch über Jahre. Hätte man vielleicht den einen oder anderen Titel sogar noch mehr holen müssen.
Es gab ja immerhin noch die Champions League, dann später, ja. Pokalsieger wart ihr auch mal.
Genau.
Und ja. für die SG-Fans war der HSV aber ein rotes Tuch, wegen der Transfers von Laskovic, von Lijewski. War das für dich irgendwie relevant? Hatte das für dich eine Bedeutung?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich meine, gibt es immer so 1-2 Hallen, auf die man sich besonders freut im Jahr, oder vielleicht auch 3 Hallen. Ne? Also gut, und da gehört die Hölle Nord auf jeden Fall auch dazu. Dort zu spielen ist immer was Besonderes, egal ob du jetzt mit Beifall oder mit Pfiffen begrüßt wirst, weil es ist einfach eine sehr, sehr intensive Atmosphäre und als Spieler genießt man das. Bördelandhalle ist ähnlich. Kiel ist auch immer was Spezielles. Also das ist schon was Besonderes.
Ich finde das schön, dass du Bördelandhalle sagst.
Ja.
Ich hab auch gedacht, bei Kiel sagst du noch Ostseehalle.
Ja, ja, genau. Ja, das ist so ein, das ist also drin. Ne?
Und ihr habt in der Color Line Arena gespielt.
Genau.
Hans Lindberg spielt immer noch.
Ja.
Der ist auch 42, ja, glaube ich.
Er ist eine Woche, er ist jünger als ich, ist eine Woche jünger als ich, ja. Deswegen darf er noch spielen.
Also hättest du das jemals für möglich gehalten?
Nein, das ist schon verrückt.
Ja.
Also, zumal er auch seine Problemchen auch hatte, zwischendurch so Rückenprobleme, so zu meiner Zeit damals noch beim HSV. Aber er hat so hart an sich gearbeitet und wenn du die Spiele jetzt mal von den Berlinern auch anguckst und so, ne, also ich sag, der könnte immer noch zwei Jahre weiter auf dem Niveau spielen. Also das ist Wahnsinn. Also, ne, aber ich glaube, jetzt ist Schluss für ihn.
Ja, er geht ja zurück nach Dänemark, allerdings auch zu einem sehr ambitionierten Verein. Also wer weiß, wie lange er dort noch
also zwei Jahre mit
weiter spielen wird. Ja. Er ist Rekordtorschütze der Bundesliga. In der Gesamtheit gesehen, du bist Rekordtorschütze in einem einzelnen Spiel mit 21 Toren. Was war da los? Wie macht man 21 Tore in einem Spiel?
Indem man 24 Mal aufs Tor wirft und 21 Mal trifft, ganz einfach.
War gegen Stralsund, glaube
genau,
ich.
Ne, letzte Saisonspiel, die waren schon abgestiegen.
Ja.
Und hatten sich da, glaube ich, auch ein bisschen überrennen lassen von uns. Und dementsprechend war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort einfach.
Ja. Den einen oder anderen Konter wahrscheinlich.
Ja, einige Konter, aber tatsächlich, ich glaube, 8 oder 9 Tore waren tatsächlich vom Kreis. So in der zweiten Welle immer eingelaufen. Pommes hatte einen sehr, sehr guten Tag, was sein Handgelenk zum Abspielen betraf. 3 oder 4 Semeter waren noch dabei. Ja, und dann kam irgendwie 21 zustande. Ist auch schon ein bisschen her.
Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das
2009.
War. 2009, ja.
15 Jahre.
Ist auch schon eine Weile her, ja.
Auch Jubiläum dieses Jahr.
Stimmt, stimmt. Wie war denn das beim HSV? Bei der SG war relativ klar, du bist Perspektivspieler. Mhm. Beim HSV warst du dann ja schon auch zeitweise der erste Mann.
Ja, da gab es eine Phase, allerdings natürlich mit Hans sehr, sehr einen Spieler auf der Position gehabt, mit dem ich mir die Position geteilt habe, der natürlich von außen betrachtet die klare Nummer 1 war. Und ich habe diese Rolle auch angenommen und ich glaube, der Trainer wusste auch, egal wie lange er mich einwechselt, ob das 30 Sekunden oder 60 Minuten ist, er wusste immer, was er irgendwie bekommt. Klar habe ich auch Spiele gehabt, wo ich auch mal richtig verpiekt habe und auch nie nichts getroffen habe, ne? Das gehört auch dazu. Aber er wusste zumindest immer, was meine Stärken waren und was er an mir hat. Und war nie ein Spieler, der irgendwie dahinter grummelig hinter der Bank gesessen hat und sauer war. Na klar, sauer ist man immer irgendwie, wenn man nicht spielt, ne? Weil man will natürlich auch spielen. Aber ich habe dann halt jede Sekunde, die ich auf dem Feld war, irgendwie versucht zu nutzen und zu genießen und alles wirklich reinzuhauen, was da irgendwie in mir brodelte, ne? Und dann versuchen, in Energie umzusetzen. Und das hat sich dann so etabliert und immer wenn es dann brenzlig wurde und Hans nichts getroffen hat oder wir auf einmal mit 5 hinten lagen, dann war da meistens immer irgendwie so der Schachzug von Schwalbe, ja gut, dann so einen kleinen Wieseflinken Stinker da mal reinschmeißen und denken, was wird schon passieren.
Das kam gut an,
ja.
Beim Trainer natürlich, aber ich glaube auch bei den Fans. Ja. Du warst, kann man nicht anders sagen, natürlich ein Publikumsliebling. In Hamburg, stimmt das, dein Nummerwert auch gar nicht vergeben weiterhin?
Ja, das war was ganz Besonderes 2018, als ich dann das erste Mal sozusagen meine Karriere dann beendet hatte mit dem Aufstieg in die zweite Liga wieder. War dann offiziell Schluss für mich. Und als dann Schwalbe damals als Vizepräsident nach dem letzten Saisonspiel da das Trikot hoch an die Decke gezogen hat und dann mit den Worten, ja, die Nummer wird nicht mehr vergeben, war schon eine sehr, sehr große Ehre.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Absolut.
Jetzt fragt man sich, Aufstieg in die zweite Liga und vorher haben wir über Meisterschaft und Champions League-Sieg gesprochen. Das liegt natürlich daran, dass der HSV in der Zwischenzeit einmal insolvent gegangen ist. Du hast diese Insolvenz miterlebt als Spieler und du bist dem Verein treu geblieben. Ihr habt in der Oberliga neu angefangen. Fangen wir mal so an. Wie war das überhaupt, aus der Bundesliga quasi zu kommen und dann zu sagen, nee, viele Spieler gehen jetzt, aber ich bleibe dabei und gehe die Reise wieder von weiter unten mit.
Gut, ich war damals auch schon 35, fast 34, 35, also quasi auch im Herbst meiner Karriere und war relativ verwurzelt. Meine Familie lebt dort in der Nähe von Hamburg, meine Eltern wohnen in der Nähe von Hamburg. da jetzt nochmal, ich hatte ein, zwei Angebote, einmal Frankreich, Österreich und so andere, zwei andere Sachen, aber das kam für mich dann nicht mehr in Frage, sondern ich habe gesagt, ich will hier beim Neuaufbau helfen, was Neues entstehen zu lassen. Erstmal sportlich, dann aber auch parallel halt auf der Geschäftsstelle und ja, das war spannend. Ne? Oberliga war dann auf einmal angesagt statt Magdeburg oder Flensburg. Das war, ja, also der Ball ist genauso groß, die Tore sind genauso groß, das Spiel ist genauso schnell, finde ich. Nur halt das technische Niveau auf Höchstgeschwindigkeit, das ist vielleicht ein anderes. Und die Physis natürlich. Ne? So ist dann vielleicht eher statt Muskeln doch mal ein Bierbauch dazwischen. Aber das darf man auch nicht unterschätzen, definitiv nicht.
Ja, die haben teilweise echt viel drauf,
ja.
Die Jungs, die da spielen. Bist du stolz, wenn du jetzt zurückblickst, dass du das so gemacht hast? Dass du einfach Loyalität vor Liga-Zugehörigkeit gestellt hast?
Ich glaube, rückwirkend betrachtet war das mit Sicherheit die beste, also eine der besten Entscheidungen, die ich gefällt habe, da wirklich mitzuhelfen und zu machen. Denn es gab mir die Möglichkeit, mich auch persönlich dann weiterzuentwickeln in einem Handballberuf. War jetzt Jugendvorstand dann zuletzt gewesen, die letzten 3-4 Jahre Nachwuchskoordinator und hatte dort die Möglichkeit, weiter in dem Metier zu arbeiten, was mir am meisten Spaß macht, Handball. Und dementsprechend war das ein sehr, sehr schöner Übergang und ein ganz toller Verein und dementsprechend bin ich stolz drauf, dass ich dort geblieben bin und auch ein Teil dieses Neuaufbaus war.
Das Thema hat jetzt leider, muss man sagen, eine besondere Relevanz aktuell, weil der HSV, den man eigentlich gar nicht mehr so nennen darf, aber der HSVH.
Ja, genau. Also HSV ist ja richtig, ne? Handballsportverein, fehlt nur das H.
Ja, stimmt. Aber ich meine gelesen zu haben, dass oder mich zu erinnern, dass die Fußballer die Nutzung der Formel HSV mal untersagt.
Nee, die Formel nicht, nur die Raute.
Nur die Raute, okay.
Genau, weil der Handballsportverein Hamburg, ne, den HSVH, so hieß auch der Stammverein damals immer, ne, das andere war der HSV Handball, das war dann quasi die Betriebsgesellschaft, aber der Verein an sich war immer der HSV Hamburg.
Ja, der Verein hat aktuell wie damals keine Lizenz bekommen. Damals war es ja sogar während der Saison dann eine Insolvenz, hatte ich ja schon gesagt. Also da gab es dann den Rückzug während der Saison, Spiele wurden annulliert etc. Jetzt ist die Saison nicht gefährdet, aber dem Verein wurde keine Lizenz für die nächste Saison erteilt. Die Folge, wie gesagt, erscheint in einer Woche, dann steht wahrscheinlich schon viel mehr fest, aber aktuell droht dem Verein der Zwangsabstieg erneut in die Oberliga, in die besagte, über die wir eben gesprochen haben. Wir reden hier gar nicht über Schuld oder Nicht-Schuld, das können wir gar nicht bewerten, aber du hast es selber erlebt, wie geht es einem Spieler, wenn er sowas mitbekommt?
Boah, wir waren damals in der Meinung, gerade 2016 oder 2015 war es ja dann, wo im November die Insolvenz sozusagen, wo wir das erste Mal mit dem Insolvenzverwalter zusammensaßen, waren wir ja trotzdem weiter im Ligabetrieb und es gab immer eine Perspektive und deswegen haben wir uns immer an diesen Strohhalm halt auch geklammert und haben weiter Handball gespielt, weil das ist das, was wir am besten können und das, was wir am liebsten machen und das hat natürlich eine Menge abgelenkt, ne? Aber eine gewisse Ungewissheit zu haben, das ist kein schönes Gefühl. Und ich kann mir gut vorstellen, dass den Spielern und auch nicht nur den Spielern, auch den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle und alle, die dazugehören, dazu zählen auch die Fans und die Sponsoren und alle, ne, natürlich jetzt in so ein Loch fallen. Und bleibt abzuwarten, was da jetzt rauskommt. Aber im Großen und Ganzen gibt es dann auch wieder eigentlich nur Verlierer bei so einer Entscheidung. Ne? Das ist nicht schön.
Kann man sagen, dass es damals ein bisschen weniger überraschend war, weil es immer vorher schon mal die Probleme mit Andreas Rudolph gab?
Ja, also es gab über 1-2 Jahre deutete sich an, was passieren könnte. Bis es dann, aber wenn du da aktiv dabei bist und von morgens bis abends da in die Halle rumläufst und immer zum Training fährst und am Ende des Monats trotzdem immer dein Geld bekommst und die Halle ist voll und alles ist gut, verdrängt man das dann auch so ein Stück weit. Ne? Weil man sich dann auf das konzentriert, was ich schon eingangs sagte, was man am besten kann, Handball spielen. Und man will das dann vielleicht auch manchmal gar nicht so mitbekommen oder wahrhaben und hofft dann immer, dass irgendwie alles gut wird. Wurde es dann nicht, Und jetzt bleibt, wie gesagt, abzuwarten, wie es jetzt weitergeht. Aber ich drücke natürlich trotzdem aus alter Verbundenheit auch die Daumen, dass das irgendwie noch eine Wendung nimmt.
Du hast ja beim Neuaufbau dieses Vereins ja auch wirklich sehr aktiv mitgeholfen, mitgestaltet. Das, tut das jetzt weh,
ja,
das zu sehen?
Ja, total. Klar. Ja. Also das lässt einen nicht kalt, kein Stück.
Ja, auch wenn man hier an der Ostsee sitzt. Ja. Es wäre für die Liga auch ein absoluter Verlust für die Bundesliga. Der Verein hat ja von außen betrachtet wirklich einen seriösen Eindruck mittlerweile gemacht, was er damals ja nicht immer gemacht hat. Hat eine sehr spannende Mannschaft aufgebaut, war ja auch irgendwann wieder in der Lage, Topspieler zu holen, und man hoffte natürlich oder dachte auch, dass es auf gesundem Wege war. Wie schon gesagt, wir wissen gar nicht genau, was da jetzt Sache ist. Wenn diese Folge erscheint, ist das Ganze vielleicht auch schon besiegelt. Wir haben da jetzt eben nur sehr rudimentär drüber gesprochen. Du hast deine Karriere 18 beendet, du kamst dann nochmal zurück.
Genau, ein paar Spiele noch gemacht in der zweiten Liga.
Ja, als ja, Verletzungsersatz.
Genau.
Ja. Hast dann aber irgendwann aufgehört und hast gesagt, es tut Montag und Dienstag einfach zu weh, der Körper.
Ja, und auch, dass tatsächlich dieses doch sich eingestehen, okay, die anderen sind jetzt doch langsam schneller und springen höher, und das kam dann auch dazu. Allerdings dadurch, dass ich dann quasi dort weiter tätig sein durfte in dem Verein und mich dort einbringen konnte, fiel natürlich dieser Abschied von der Platte etwas leichter, als wenn man jetzt vielleicht direkt irgendwie an den Bürostuhl irgendwo anders oder in einen anderen Job irgendwie reingeglitten wäre. Ne? Also man war dann trotzdem nah an der Mannschaft dran, man war trotzdem Teil davon irgendwie noch und war dann teilweise auch bei den Auswärtsspielen noch mit dem Bus. Und so dieses Kabinengefühl hat man dann immer noch, wenn man dann nach dem Training nochmal in die Kabine gegangen ist und sich dort noch eine Kaltschorle dort abgeholt hat. Und das war schon, ja, was Besonderes, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich weiterhin Teil dieses Ganzen sein durfte.
Welche Entwicklung hast du denn dann genommen, abseits des Feldes?
Ich hatte dann diesen European Handball Manager parallel noch diesen Kurs gemacht, war dann Nachwuchskoordinator bei uns gewesen, dann parallel meine B-Lizenz gemacht, bin dann Trainer der U21 geworden, dann vor 3 Jahren Jugendvorstand, und glaube ich auch, bis ich dann den Verein im April verlassen habe, in den letzten 5 Jahren im Nachwuchsbereich zumindest ein bisschen was geebnet, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern dort, dass wir auch im Nachwuchsbereich durchaus eine Nummer waren jetzt.
Und man hat auch immer mal wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, zumindest aushilfsweise bei den Profis, gesehen.
Absolut. Also wir hatten es geschafft, in den letzten 3 Jahren immer 1 bis 2, diese Saison sogar 3 Spieler mit in den Profikader mit aufzunehmen, die dort auch permanent mit im Training sind, die Trainingsqualität mit unterstützen, mit aufnehmen. Dann links außen hatten wir mit Alex Radlich einen klassischen zweiten Mann aus den eigenen Reihen. Wir haben einen dritten Torhüter aus den eigenen Reihen. Rückraum Mitte ist ein dritter Mann, halb links ist ein dritter Mann im Kader. Weil wir haben keinen Riesenkader bei den Herren. Das sind dann 14, 15, 16 Spieler. Und halt Platz 16, 17, 18 sollte halt permanent aus eigenen Reihen besetzt werden. Und das ist uns gelungen, und dementsprechend sind wir da natürlich ein Stück weit stolz, wenn man das irgendwie auch schafft. Und wenn man sich den Nachwuchsbereich auch gerade in der A-Jugend anguckt, auch wenn es die SG-Fans vielleicht jetzt nicht hören wollen, aber wir haben auch jetzt im A-Jugendbereich in den letzten 2 Jahren Kiel und Flensburg da auch den Rang abgelaufen. Wir sind immer in die Meisterrunde gekommen, immer direkt qualifiziert gewesen für die A-Jugend-Bundesliga. Letztes Jahr B-Jugend Deutsche Meisterschaft Finale gespielt, und das sind alles so Sachen, die ja dann doch, wo wir schon über das Wort Stolz gesprochen haben, auch ein Stück weit auch als Nachwuchschef sozusagen auch einen Stolz machen.
Und es ist aber nicht unheimlich schwer, sich dann davon zu lösen, wenn man so eine Aufbauarbeit geleistet hat. Das klingt so ein bisschen, dass es ja auch dein Baby ist, was du so aufgezogen hast.
Ja, aber wie heißt es schön, wenn es am schönsten ist, soll man gehen, ne?
Ja, wenn's so leicht wäre.
Nein, es ist natürlich ein richtig harter Cut. Aber glaubt man nicht, dass ich mich nicht informiere, wie unsere Nachwuchsmannschaften die letzten Wochenende gespielt haben, das weiß ich.
Ja. Und es zeigt ja im Prinzip auch, wie viel Herzblut jetzt auch an dieser neuen Sache hängt.
Ja, weil ohne das ging es im Nachwuchsbereich nicht und auch in der Vereinsarbeit nicht. Ohne Herzblut funktioniert das nicht. Und ich bitte denke ich, Mensch, wenn ich für irgendwas wirklich zu 100% dahinter stehe, dann kommt das automatisch mit diesem Herzblut. Und dementsprechend ist das jetzt hier das Nächste, die Nächste.
Bist du denn am Ziel oder bist du auf einer Zwischenstation?
Das ist eine sehr interessante Frage. Frag mich das in 10 Jahren nochmal. Also ich glaube, dass tatsächlich, ich würde nicht, dass man Ziel sagen kann, denn man muss immer ein Ziel vor Augen haben. Und für mich ist das Ziel ist jetzt erstmal das hier auf gesunde Beine zu stellen, gucken, dass man hier Sachen etablieren kann, dass das wirtschaftlich auch sehr auf gesundem Fuß steht, wie es so schön heißt. Und trotzdem aber hier den Spaß nicht verliere, ne? Und auch die Menschen hier, die auf dem Platz sind, nicht in den Hintergrund geraten und das jetzt nur ein Zahlenwerk wird, sondern schon auch eine gute Mischung irgendwie hinzubekommen. Und das ist jetzt mein nächstes Ziel für die nächsten 3 Jahre, hier ein paar Sachen umzubauen, zu modernisieren, zu etablieren. Und ja, dann gucken wir uns mal in 5, 6 Jahren an, wo die Reise hingeht und mal schauen.
Glaubst du, dass es auf Dauer ein bisschen anstrengend sein kann, den Leuten beim Urlaub machen zuzugucken, im Sommer, in den schönen Monaten, wo du vielleicht sonst auch die Gelegenheit gehabt hättest, mal die Füße hochzulegen?
Ich glaube gar nicht, dass das das Problem ist. Denn die Grundstimmung, das ist auch ein Argument, warum ich jetzt mich für einen Campingplatz entschieden habe, weil die Grundstimmung, wenn du hier als Gast raufkommst oder wenn du jetzt hier mit deinem Bulli herkommst, über so ein langes Wochenende fährst du ja normalerweise von zu Hause los, hast Feierabend, freust dich aufs Wochenende. Das heißt, du kommst mit einer guten Grundstimmung hier an. Und für mich als Gastgeber ist es ja nur die Hauptaufgabe, diese Grundstimmung weiter ins Positive auszubauen oder die Grundstimmung zu halten. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Aufgabe, weil du permanent mit Leuten zusammenarbeitest oder mit denen zusammen zu tun hast, die eigentlich sehr gut gelaunt sind und echt eine coole Zeit verbringen sollen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung. Und witzigerweise hatte ich mich letztens auf einer Messe mit einem unterhalten, der auch Campingplatz jetzt macht. Und der war vorher Schließer im Knast gewesen. Und da sagt er, da bist du nur mit deprimierten Leuten zu tun. Jetzt mache ich Softeis für Kinder. Das ist das Schönste, was du machen kannst. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich auch in diesen Mut sozusagen, diese Stimmung komme, einfach auch das zu genießen, auch wenn es einfach Arbeit ist.
Ja, aber hast du mal die Gelegenheit, hier am Wasser dich auch mal hinzulegen?
Klar. Ja. Also hinzulegen nicht, aber sich hinzusetzen und dann doch auch zum Feierabend mal ein Gläschen Rosé aufzumachen oder ein kaltes Bierchen zu trinken, das ist auf jeden Fall drin.
Wunderbar. Damit können wir, glaube ich, die Folge ganz gut schließen, mit so einer entspannten Grundatmosphäre. Eine Frage habe ich aber noch, kannst du denn eigentlich Dänisch?
Boah, verstehen ein bisschen, sprechen ein bisschen, aber viel zu schlecht.
Okay, das heißt, das könnte nochmal auf die To-Do-Liste jetzt kommen.
Guck mal, jetzt klingelt das Telefon, aber das ist meins oder deins?
Meins ist es nicht.
Dann ist es eine Buchungsanfrage, da muss ich ran.
Du kannst tatsächlich auch rangehen, denn wir sind eier durch. Vielen, vielen Dank, Schröli, für deine Zeit.
Kein Problem.
Es hat großen Spaß gemacht und war sehr interessant.
Und die Kaffeemaschine.
Und die Kaffeemaschine.
Alle wollen arbeiten.
Alle wollen arbeiten. Und wie immer sei gesagt, natürlich kann man so eine lange Karriere immer nur in einer einstündigen Podcast-Folge nur anreißen. Und auch dieses ganze Thema, wie kommt ein ehemaliger Handballer, der Hallenluft gewohnt war, eigentlich dazu, ein Campingplatzbesitzer zu werden. Aber ich hoffe, das ist uns ganz gut gelungen. Ich sehe hier nirgendwo so ein Marmeladenglas irgendwie mit Hallenluft drin, wo du vielleicht mal dran schnupperst. Das heißt, du vermisst es noch nicht so sehr.
Nein. Ja. Und ich hatte in meinem anderen Interview gesagt, der Junge muss an die frische Luft. Ich hatte vielleicht zu viel Halle und jetzt bin ich an der frischen Luft den ganzen Tag und das tut ganz gut.
Also, Nalmose Strandcamping, gerne mal vorbeischauen. Alle Hölle Nord-Folgen gibt es auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Passt immer auf euch auf, bleibt gesund und denkt dran, 16. Mai 2004, die erste Meisterschaft der SG, ist jährlich zum 20. Mal. Hoffen wir einfach auf gute Gefühle, die wir damit zurücklassen. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.